Das ist der Verunsicherungspodcast mit Stefan Ritter. Für alle, die auf der Suche nach einer helfenden Stimme bei Versicherungs- und Finanzthemen sind. Auch auf Instagram über Versicherungsritter. Im Podcast genannte Ideen oder Aktien stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageberatung dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Schäden oder Verluste, die aufgrund der Umsetzung seiner Gedanken entstehen. Jetzt geht's los.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Sei gegrüßt, wo auch immer dich die Podcast-Folge erreicht. Ich freue mich auf 7 Versicherungen, die alle unterschätzen. Wen meine ich denn tatsächlich mit alle? Alle die, die meinen, sie wüssten es besser. Bis danach dann der Gedanke kommt, fuck. Hätte man doch mal besser früher drüber nachgedacht. Und welche Versicherungen das derzeit sind, aus meiner Sicht, die mag ich dir die in dieser Podcast-Folge in den nächsten 20 Minuten mal kurz so ein bisschen grob vorstellen. Zumindest nehme ich mir mal vor, in 20 Minuten fertig zu sein, damit du mal so grob den Überblick hast, was aus Beratersicht, finde ich, vor allem ganz häufig die Dinge sind, wo man sagt, ja, war eigentlich zu erwarten. Starten wir gerne direkt in das Thema, zu den Insights etc. oder auch hinter die Kulissen, gerne auf den Versicherungsritter-Kanal gehen bei Instagram, dann findest du auch nochmal das ein oder andere hinterm Vorhang. So, also, aus meiner Sicht bestätigt sich's immer wieder, ich hatte diese Woche oder die letzte Woche, heute ist Montag, der 1. Juni, die letzte Woche 2-3 Mal Kontakt mit Menschen aus dem Bereich hier Berufsunfähigkeit. Und das ist auch tatsächlich aus meiner Sicht, die meisten werden es schon gar nicht mehr richtig hören wollen und hören können, aber ich werde auch nicht müde, das zu erklären, was das Thema Berufsunfähigkeit konkret bedeutet. Und ich hatte mit 2-3 Menschen Kontakt, ich überlege gerade doch, es waren glaube ich 3, die schon also in Berührung waren mit Berufsunfähigkeit und die auch berufsunfähig sind. Und eine davon auch den Vertrag zuvor gekündigt hat, weil sie, diese Person, kaufmännisch arbeitet. Und was soll mir denn im Büro schon passieren? Ja, dann kam Krebs. Also das ist nicht ganz so einfach, immer das abzubrechen, dieses Thema auf, was mache ich denn gerade beruflich? Weil, und das sind so diese Realbeispiele so rum, gerade im Bereich Berufsunfähigkeit, warum es so, also aus meiner Sicht, essentiell ist, überhaupt eine Vorsorge zu haben, unabhängig von dem, was du arbeitest. Also du hast vielleicht ein höheres Berufsrisiko, dass du vom Dach fällst als Dachdecker, dass du hier als Fliesenleger vielleicht den Finger abschneidest, dass du sitzend einen Bandscheibenvorfall bekommst oder dass du ein körperliches Wrack bist bei körperlicher Arbeit. Das ist ja ganz klar, weil der Körper verschleißt. Nur die Berufsunfähigkeit abzuwägen dahin, gehend zu überlegen, was mache ich denn beruflich, ist aus meiner Sicht einfach, ja, das ist nichts Neues, zu kurz gedacht. Deshalb hier auch 3 Beispiele, wie sie auch so passieren können und warum dieses Thema so unterschätzt ist. Weil ich erlebe ganz häufig, dass alle immer von ihrem Status quo ausgehen. So, ja, mir geht's gut, ich habe Geld, Geld ist da, etc. Hast vielleicht auch noch nie groß Geldsorgen gehabt, weiß ich nicht. Aber du musst dieses Gedankenexperiment einmal durchspielen, wenn du tatsächlich ab morgen kein Geld mehr hättest. Also wie lange würdest du denn über die Runden kommen? Und ich glaube, das ist eines der unterschätztesten Risiken. Fast keiner kann das so nachempfinden. Es geht, also das geht real zu fühlen, geht das fast gar nicht, außer du warst ja mal wirklich privat insolvent oder wirklich mal am Ende von deinen finanziellen Kräften. Warum? Weil in der Praxis ist es doch häufig so, du kommst irgendwie aus deinem friedlichen Familienleben vielleicht raus und warst hier wohl behütet, bis du mit 20 irgendwie ausgezogen bist. Deine Eltern haben dich durchgefüttert. Du hast keinerlei Kosten gehabt, außer irgendwie mal mit 16 den ersten Führerschein für einen Roller oder für ein Moped. Mit 17 dann begleitetes Fahren. Mittlerweile kostet ja Führerschein irgendwie 5.000 €. Das ist ja auch Wahnsinn. Aber welche Kosten, außer vielleicht noch Abschlussfahrt und ab und zu mal ins Kino gehen, hattest du denn so? Und bis dahin warst du ja in der aus meiner Sicht sehr privilegierten Situation, wahrscheinlich wie ganz, ganz viele auch, Geld einfach auf den Haufen zu legen. Ja, mittlerweile, Chapeau, die junge Gesellschaft, die nimmt es ja, investiert es in den ETF, am besten noch in ein gehebeltes Produkt mit einem Hebel von 35, ohne einen Stop-Loss, um dann ja innerhalb kürzester Zeit bei so einem Knockout-Zertifikat ihren Einsatz von 2.500 € zu verlieren. Habe ich neulich auch gehört. Ist ja vernünftig, wenn man mit Geld arbeitet. Man muss dann natürlich nicht ins eiskalte Arktiswasser springen. Und also die Frage ist ja, und darum geht es mir, beim Verlust mit Geld. Und damit meine ich wirklich, wenn es weg ist. Also nicht so, ich gebe es aus, Konsum, sondern es ist weg. Es ist einfach nicht mehr da. Es existiert nicht mehr. Wer hat denn da heutzutage schon Berührungspunkte gehabt? Und wenn wir ehrlich sind, wirst du merken, keiner. Also ganz, ganz wenige, außer die, die entweder schon mal krank waren oder die von der Straße kommen oder Privatinsolvenz waren. Und das sind doch nicht die Masse. So. Und diese Frage muss man sich ganz ehrlich beantworten. Die muss man sich ganz ehrlich beantworten. Was machst du denn, wenn wirklich morgen die Kohle weg ist? Und was ich noch immer echt absurd finde, ist der Gedanke, ich bekomme das Krankengeld, solange ich krank bin. Und deshalb werde ich da auch nicht müde, das zu erklären. Du bekommst 6 Wochen, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, deine Lohnfortzahlung als Angestellter. Ich bin jetzt nicht bei den Privatversicherten und auch nicht bei Beamten, sondern du kriegst 6 Wochen deine Lohnfortzahlung. Danach fällst du automatisch ins Krankengeld. Und dann spielt es auch keine Rolle, bei welcher Krankenkasse du bist. Und dieses Krankengeld, was jetzt übrigens unsere Regierung wieder kürzen möchte, liegt dann irgendwo so bei 70% vom Brutto. Und dann musst du darauf auch noch Sozialabgaben zahlen. Das ist das nächste, was ein bisschen paradox ist, aber klar, es ist ja ein Einkommen, außer Krankenkasse, das musst du nicht bezahlen, weil die bezahlen dich in dem Moment. Das heißt, irgendwo bei 60% von deinem alten Einkommen liegst du, so grob ist so eine Faustformel. So, und jetzt musst du dir mal ernsthaft die Frage stellen, reicht das? Und da wirst du zum Ergebnis kommen, das ist echt knackig. Das wird reichen. Also die Frage, reicht das ja oder nein, ist die Antwort, ja, es reicht, wenn du einfach auf Sparflamme lebst. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nach 1,5 Jahren, also nach 1,5 Jahren, wird dir die Krankenkasse schreiben, wir drehen dir jetzt den Geldhahn zu. Wenn du Glück hast und die Voraussetzung erfüllst, bekommst du noch 1 Jahr Arbeitslosengeld 1 und dann ist Eckball. Und jetzt komme ich auf die Szenarien zurück, wo eben nicht durch einen Unfall, wie wir das oft empfinden, dass jemand berufsunfähig wird, weil wir sind oftmals eben visuelle Menschen und können uns das bildlich vorstellen. Ne? Also ein Flugzeugabsturz ist für uns irgendwie viel, viel greifbarer, dass wir daran sterben wie einer Hitzewelle. Wobei, wenn du die Statistik dir anschaust zwischen den Menschen, zwischen denen, die aufgrund von einem Flugzeugunglück verstorben sind, versus die, die aufgrund von einer Hitzewelle verstorben sind, bei weitem abweichen und die Hitzewelle-Toten deutlich, deutlich höher sind. Aber das liegt daran, dass wir eine Verfügbarkeitsheuristik nutzen, also uns die Frage stellen, was ist denn wohl realer und was können wir uns deutlich bildlich viel, viel besser vorstellen? Und diese bildliche Darstellung von einem abstürzenden Flugzeug ist für uns einfacher als einer, der bei 42 Grad in Spanien halt leider verstirbt. Und deshalb wirkt das Unfall, das tragische Unfallunglück deutlich, deutlich präsenter und realer als vielleicht ein Hitzetod. Und ähnlich, finde ich, ist das auch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, ein Dachdecker wird berufsunfähig, die ist tendenziell gesehen und auch durchaus berechtigt wahrscheinlicher aufgrund von Arbeitsunfällen. Aber du vergisst ja dabei die ganze Krankheitsthematik. Und die 3 Fälle, über die ich jetzt kurz spreche, mit denen ich tatsächlich so Kontakt hatte, sind eben, Fall 1 war Rheuma, Fall 2 war Krebs und Fall 3 war auch Krebs. So, und das muss mal in dein Hirn rein, wenn du mich mit Versicherung oder Vorsorge beschäftigst und nicht Berater bist oder Beraterin, weil dann bin ich mir sicher, weißt du das. Das muss ins Hirn rein. So, also hört auf bitte, hör auch du bitte auf, zu denken, berufsunfähig wirst du aufgrund von deinem Beruf. Nee, du wirst nicht berufsunfähig aufgrund deines Berufs. Du wirst berufsunfähig aufgrund Krankheit und kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben. Aber du wirst nicht wegen deines Berufes berufsunfähig. Also das ist so, vielleicht ist auch gar nicht, fällt mir gerade dabei ein, vielleicht ist auch der Begriff Berufsunfähigkeitsversicherung gar nicht so sinnvoll, weil jeder adaptiert das auf seinen Beruf. So, ja, ich bin im Büro. Ja, was soll mir denn passieren im Beruf? Ja, da werde ich ja nicht berufsunfähig im Büro. Nee, du wirst, nochmal, du wirst nicht berufsunfähig wegen des Berufs. So, und 3 Krankheiten, und dann kommen wir auf die anderen Versicherungen zu sprechen, weil ich sehe gerade, es ist schon wieder 10 Minuten unverquatscht. Aber es ist aus meiner Sicht das bedeutendste Thema, deshalb können wir hier durchaus mal schnell noch ein bisschen länger drüber quatschen. die Berufsunfähigkeit 1 war Räumer. Das war ein Gitarrenbauer, der auch gesagt hat, was soll mir denn passieren so, ja? Also ich bin doch, mit dem habe ich wieder Kontakt, mit dem bin doch Gitarrenbauer. Also wüsste jetzt auch nicht, so, Gitarre kann nicht explodieren. Ja, theoretisch könnte sie anfangen zu brennen, aber eher unwahrscheinlich. Ich sitze den ganzen Tag in meinem Büro. Also Autofahren, Berufs- und Verkehr etc. habe ich auch nicht. Also was soll denn da passieren? Und wenn dann halt eine Krankheit kommt, wie Rheuma, und du kannst deine Hände nicht mehr entsprechend nutzen und bedienen, um Gitarren zu bauen, dann wirst du merken, dann bist du berufsunfähig. Jetzt ist es nicht so, dass der junge Kerl für die nächsten 30 Jahre nicht mehr arbeiten wird. Darum geht's gar nicht. Der ist dabei, sich umzuschulen. Nur, wenn die Umschulung bezahlt wird, mal als Beispiel, vom Gitarrenbauer zu Tätigkeit X, Callcenter vielleicht, weiß nicht, den ganzen Tag telefonieren, ohne Hände nutzen. Aber nicht, weil das muss, sondern weil das will. Ja, das ist nochmal ganz wichtig, weil der will ja arbeiten, der will ja nicht bis 67 zu Hause sitzen und nichts machen. Dann ist doch entscheidend, selbst wenn diese Umschulung bezahlt wird auf den neuen Beruf, ist ja die Frage, wenn du jetzt jeden Monat, das ist ja eine Finanzplanung, die du machen musst, wie viel Geld brauchst du jeden Monat zum Leben? Jetzt sagen wir mal, du brauchst jeden Monat 2000 Euro, 1000 gehen für die Miete drauf und 1000 für deine ganzen Abos, die fast überflüssig sind und ein bisschen Lebensmittel und vielleicht noch einmal ins Kino gehen so. 2000 Euro hast du also an Finanzbedarf, netto 2000 Euro. Und jetzt ist meine Frage, wo kommen denn die her? Weil die Umschulung wird übernommen, häufig vom Amt oder vom Staat. Aber es geht auch um dein Lebenseinkommen. So, und wenn das fehlt, dann wirst du merken, wird es einfach sau ungemütlich. Ja, weil dann ist der nächste Gang von dir zum Amt. Ja, und dann bist du halt Bürgergeldempfänger. Und das muss man auch erstmal wissen und wollen. Und wenn du jetzt sagst, hier, ich habe meine Altersvorsorge über ein Depot gemacht bisher und alles selber und Sparplan und mittlerweile sind da 80.000 Euro drin, ja, herzlichen Glückwunsch, ja, weil das ist nämlich alles Vermögen. Und bevor du Bürgergeld bekommst, in diesem genannten Szenario, darfst du nämlich als erstes mal dein Depot komplett auflösen und liquidieren, bis auf das Schonvermögen. Ja, ein kleines Schonvermögen darfst du stehen lassen, aber das Amt, Sozialstaatprinzip, sagt, bitte erstmal alles liquidieren, bis nichts mehr da ist und dann unterstützen wir dich gerne. Ja, das kannst du jetzt gut oder schlecht finden, bis in Deutschland, also besser gut als schlecht, sonst musst du auswandern, aber das ist Sozialstaatprinzip. So, und zweites Beispiel, auch Krebs. Jetzt kann man ja sagen, ja, ich bin eigentlich relativ schnell wieder hier auf dem Bein und fit und so. Wenn du genug Rücklage hast finanziell, um davon leben zu können und zu sagen, ey, auf meiner hohen Kante sind irgendwie 800, 900.000 Euro oder ich habe 5 abbezahlte Immobilienwohneinheiten und habe jeden Monat ein Einkommen von 3.500, 4.000 Euro brutto. Achtung, auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind noch zu versteuern und unter Umständen krankenkassenpflichtig. Dann ist doch auch alles gut. Nur zeig mir die Menschen. Also es sind vielleicht von 100 5 Stück, die in der Lage sind, sowas durchzuziehen und zu sagen, ich lebe von meinen Einnahmen aus Miete und Verpachtung. Also ich kenne wenige von 100, vielleicht 5%. Und dann komme ich schon an den Punkt, dass ich sage, okay, die brauchen auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr, weil das finanzielle Risiko gar nicht existiert, weil aus den Mieteinnahmen oder aus den Rücklagen, die natürlich dann dafür schmelzen. Die Frage ist ja, bin ich dazu bereit, meine Rücklagen auch dafür zu verwenden, im Falle der Berufsunfähigkeitsversicherung? Ist ja eine andere Frage. Die bräuchten jetzt nicht zwingend eine BU. Nur bleiben wir mal ganz kurz beim Krebsthema. Nicht bei Rheuma, sondern bei Krebs. Also Krebs kommt ja nicht, klingelt an der Tür, ist da und geht am nächsten Tag wieder. So, sondern du bist ja erstens krankgeschrieben, zweitens Dauer ungewiss, drittens, wenn es gut läuft, nur eine Bestrahlung. Wenn es schlecht läuft, eine Bestrahlung und eine Chemo, dann eine Operation, dass das Scheißteil rauskommt. Und dann, wenn es blöd läuft, nochmal eine Chemo. Und danach gehst du in Reha. Und jetzt will mir einer sagen, bei diesem Ablauf, wo sich dein Körper, deine Psyche, dein Geist alles erholen muss, reichen 1,5 Jahre Krankengeld? Selbst wenn ich noch das Arbeitslosengeld dazu rechne, mit einem Jahr, 2,5 Jahre, bei so einer Krankheit? Nie im Leben. Natürlich gibt es auch bei Krebs unterschiedlichste Arten und unterschiedlichste Formen und es gibt den besten Krebs und den schlechtesten Krebs, wobei der schlechteste Krebs wahrscheinlich im Sarg endet unter der Erde. Aber der beste Krebs theoretisch nach 1,5 Jahren ausgeheilt ist mit einer Bestrahlung und gut. Aber du weißt doch nicht, was auf dich wartet. Schlaganfall, genau das Gleiche. Also angenommen, du würdest einen Schlaganfall bekommen, einen schweren Schlaganfall, dann glaube ich nicht, dass du in 2,5 Jahren wieder auf den Beinen stehst und sagst, hier, tschakka, ich mach weiter. Während aber alles andere draußen herum weiterläuft. Also die Erde dreht sich ja weiter, ne? Auch ohne meinen Podcast dreht sich die Erde weiter. Auch ohne dich dreht sich die Erde weiter. Und das meine ich. Also das geordnete Leben geht ja an für sich weiter. Nur bei dir ist halt gerade Unordnung. Deshalb musst du vorher Ordnung organisieren. Und das dritte Thema, das war auch Krebs, wo ich in der Beratung war. Und das sind Kunden gewesen, die zu uns gekommen sind zur Beratung. Oh Mann, ich merke gerade, es ist jetzt 7.45 Uhr, die 20 Minuten reichen wieder nicht. Aber ich merke mit dem Blick hinter den Vorhang mal hier aus der Beraterlandschaft, überziehe ich einfach mal kurz ein bisschen die 20 Minuten. Aber ich drücke aufs Gas. Der dritte Punkt war auch Beratung und auch Krebs. Und das Schlimme finde ich, die Kundin wusste wahrscheinlich nicht besser. Die war tatsächlich anderthalb Jahre, glaube ich, krankgeschrieben. Und vom Krankengeld her hat es gereicht. Hat aber ihre BU gekündigt gehabt. Und die wurde, also die hat sie gekündigt, weil Gedanke war ja, wenn nichts passiert, ist Geld weg und ich bin ja im Büro, was soll mir schon passieren? Ja, und dann kam wieder Krebs. Also nochmal, eine aus meiner Sicht der häufig unterschätztesten Themen ist halt dieses Berufsunfähigkeitsthema, weil du wirst nicht berufsunfähig wegen deinem Beruf. Denk da dran, ist ganz, ganz wichtig. Ja, und deshalb unterschätzt, weil 25% werden halt im Laufe des Arbeitslebens berufsunfähig. Und 25% ist einer von vier. Und das finde ich schon ziemlich wild. Weil wenn du überlegst, du fährst mit deinen Freunden vielleicht an Baggersee am Wochenende und ihr sitzt zu viert am Fahrzeug, oder nicht am Fahrzeug, sondern im Fahrzeug, dann wird es einen von euch vier statistisch gesehen treffen. Vielleicht auch, weiß nicht, zwei aus eurem Auto, aber dafür keiner im Nachbarauto, wo auch vier drin sitzen. Kümmere dich darum, ja. Und der zweite Punkt ist auch, wie hoch ist dein BU-Schutz? Weil nur weil eine BU machst, die irgendwie vor 5 oder vor 10 Jahren dafür 500 Euro Monatsrente im Monat aktiviert wurde, heißt das ja noch lange nicht, dass das reicht. Also nur zu sagen, ich habe eine und die Sache ist damit durch. Nee, also du hast eine, ja. Und zweitens, wie hoch ist die? Und drittens, wie lang zahlt die? Das sind die entscheidenden Punkte. Genau, deshalb unbedingt das Thema angehen, klären. Wenn du Beratung brauchst, hey, hier sind wir, dann melde dich gerne. Aber ansonsten ist das auch nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, dass du einfach da mit diesem Thema mal angehst und dich drum kümmerst, weil es ist aus meiner Sicht eines der häufig bis fast am häufigsten unterschätzten Themen. So, aber ich will hier keinen BU-Podcast machen, aber ich hoffe, es zeigt dir an den Beispielen einfach, wie die Realität aussieht. Haftpflichtversicherung hatte ich auch neulich und zwar, ja, wir sind ja erwachsen, was soll mir schon passieren? Ja, häufig ist tatsächlich so, dass die Kinder vergessen werden. Du bist zwar für deine eigene Dummheit verantwortlich, aber unter Umständen auch die deiner Kinder. Und folgendes Szenario ist real so passiert, ist eine Geschichte gewesen, zum Glück nicht bei uns im Kundenkreis, aber die Eltern waren einkaufen und die Kids haben Cowboy und Indianer gespielt und haben dann, ich habe das Beispiel schon mal wo an anderer Stelle gebracht, und haben ein Lagerfeuer gemacht im Kinderzimmer. So. Und jetzt kann man ja sagen, ja, Eltern haften für ihre Kinder. Kommt immer drauf an, ob die Sorgfaltspflicht verletzt wurde oder nicht und in welchem Maße die Kinder in der Lage waren, selbst Entscheidungen für sich zu treffen. Also es ist ein Unterschied, ob ein, ich sag mal, 5-Jähriger, 6-Jähriger ein Lagerfeuer macht oder ob ein 14-Jähriger ein Lagerfeuer macht. Weil ein 14-Jähriger sollte eigentlich, außer er ist nicht gesund, in der Lage sein zu wissen, dass es keine gute Idee ist, in einem geschlossenen Raum unter einer Decke mit Papier Feuer zu machen. Ja, unterstellen wir einen 4-, 5-, 6-Jähriger, der weiß das vielleicht noch nicht. Aber ein 14-Jähriger, der sollte das eigentlich wissen. So, damit kann das Ergebnis unterschiedlich sein bei den Indianern. Also die 5-jährigen Indianer kriegen rechtlich gesehen ein anderes Ergebnis auf, müssen die den Schaden ersetzen, als ein 14-Jähriger. Ne? Also damit hängt es tatsächlich davon ab, was ist dem Kind zurechnungsfähig. Worauf ich aber jetzt hinaus möchte, ist bei der privaten Haftpflichtversicherung, und das ist auch eine Sache, die häufig unterschätzt wird, du haftest mit deinem gesamten Vermögen und allem an Vermögen, was noch entstehen wird. Jeder denkt da bei der privaten Haftpflicht immer so ein bisschen, ja komm, hier im Zweifel, wenn ich dein Handy kaputt mache, aus Versehen beim Fußball, ist ja bald Weltmeisterschaft, dann zahle ich das aus der Portokasse. Ja, dann nehme ich halt 500 Euro aus meinem Depot und gebe dir einfach die Kohle. So, ja, das geht. Aber es gibt eben auch die Szenarien, insbesondere wenn es zu einem Miethaftpflichtschaden kommt, weil plötzlich die Bude brennt, weil du ein Verschulden hast, Herdplatte vergessen auszumachen, Kerze vergessen auszumachen. Du bist gegangen einkaufen, hast den Trockner nicht ausgemacht, grob fahrlässig, kommst zu einem Brand, hast du locker Mitverschulden. Verspreche ich dir, die Gebäudeversicherung dann von deiner Mietwohnung zahlt die ganze Bude zum Neubau, sagen wir mal eine Zahl, 700.000 Euro, weil der Dachstuhl abgebrannt ist und das Haus nicht bewohnbar war. Und also Dachstuhl sind jetzt nicht 700.000 Euro, sondern Dachstuhl ist abgebrannt, Wohnung darunter ist auch mit abgebrannt, etc. Also Brandschaden 700.000 Euro, dass ein Dach ungefähr 100.000 Euro kostet, ist mir schon klar. Aber ich wollte nur sagen, Entsorgungskosten, pipapo, 700.000 Euro. Und der Versicherer, die Gebäudeversicherung, geht in Vorleistung und sagt dann, ach übrigens, warum hat es denn hier eigentlich gebrannt? Und dann sagt der Brandgutachter, naja, also der Mieter hat ja hier auch im Dachgeschoss seinen Trockner, Waschmaschine, wie auch immer laufen lassen, war nicht zu Hause. So, ja, dann können wir mal gucken, ob da ein Verschulden vorliegt. Und dann wird die Gebäudeversicherung den Mieter in Regress nehmen. So, und dann heißt es relativ schnell, wenn es dumm läuft, private Insolvenz. Außer er hat halt eine private Haftpflicht. Also eine private Haftpflicht, da gibt es Verträge, die haben eine Versicherungssumme von 50 Millionen Euro. Wird wahrscheinlich reichen. Es gibt Verträge, die sind sogar mittlerweile ohne Versicherungssumme. Finde ich auch ziemlich cool. Aber du haftest einfach mit allem, was du hast. Auch wieder alles, was du aufgebaut hast. Zum Beispiel Stichwort Vorsorge und Depot. Und alles, was in Zukunft noch kommt. Also das darf man ja nicht vergessen, ne? Also wenn du sagst, ja, juckt mich eigentlich relativ wenig. Ich habe momentan nur 10.000 Euro auf der Kante. Sollen sie die halt nehmen. Fertig. Dann ist halt null. Mhm, stimmt. Nur wenn du die nächsten Jahre halt ein Vermögen aufbaust von 50, ist das halt auch weg. Also von 50.000 Euro. Nochmal, das gesamte Vermögen von heute und von dem Vermögen, was in Zukunft entstehen wird, steht auf dem Spiel. Was kostet eine private Haftpflicht? Ja, irgendwas um die 70, 80 Euro im Jahr. Also, sorry, 5 Euro im Monat, 6 Euro im Monat oder was. Also es ist eigentlich ein Witz, ja. Genau, deshalb glaube ich, ist bei der privaten Haftpflicht extrem wichtig zu sagen, dass halt diese Mietsachschäden mitversichert sind und dass du darauf achtest, dass das Ding aktiv ist. Ja, wieso sage ich jetzt noch 5 Euro im Monat? Weil du 5 Euro im Monat hier bei Check24 oder sowas, so ein 0815-Ding, fehlt halt die Hälfte, aber zumindest hast mal was, aktivieren kannst. Eine ordentliche Haftpflicht liegt dann irgendwo so 80, 90 Euro. Hat ein paar Bausteine mehr, die aus meiner Sicht absolut wert sind. Aber sollte man mal wissen, ja, Vermögen, was hier bereits heute existiert und was entsteht, geht drauf. So, jetzt brauche ich einen Schluck Kaffee, damit ich hier weiter durchrennen kann. So, Risikolebensversicherung. Ich bin jung, will ja gar nicht dran denken, dass ich sterbe, brauche ich alles gar nicht. Ja, ist auch so ein Thema, wo ich glaube, was unterschätzt ist deshalb, weil der Tod relativ schnell dann kommen kann. Ich sehe das manchmal so bei Spendenaufrufen, wo man merkt, da wurde halt nicht vorgesorgt. Ich glaube daran, dass es sinnvoll ist, sogar in jungen Jahren eine Risikolebensversicherung zu machen, die man vielleicht noch gar nicht wirklich braucht. Also wo der Bedarf noch gar nicht da ist. Warum? Einige vergessen, dass bei einer Risikolebensversicherung eine Gesundheitsprüfung fällig wird. Das ist übrigens genau das gleiche wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Jetzt könntest du sagen, hey, ich warte einfach mal ab, bis ich vielleicht ein Haus finanziert habe, einen Kredit habe, vielleicht das erste Kind kommt und dann mache ich mir Gedanken über eine Risikolebensversicherung. Also grundsätzlich kann man das ja machen. Das Risiko, was da aber ein Restrisiko bleibt, ist, dass du krank wirst. So, und jetzt mache ich ein Beispiel. Nehme an, du bekommst Zucker oder eine Autoimmunkrankheit oder hast es vielleicht Krebs oder Multiple Sklerose etc., dann wirst du feststellen, dann wirst du keine Risikolebensversicherung mehr bekommen. Auch wenn du denkst, hier, du bist der Krösus Knaxus und rufst hier bei allen Agenturen an. Also die dich versichern, die haben halt dann ein Problem, weil wenn der Versicherer die Krankenakte im Leistungsfall einfordert, wird drinstehen, hier, du hast Krankheiten, sei es Psyche, sei es Autoimmunkrankheiten, der Versicherer ist leistungsfrei. Den Rechtsstreit musst du ja nicht mehr führen, weil du bist ja dann in dem Fall tot. Aber blöd ist halt, wenn deine Familie denkt, sie kriegen 300.000 Euro und sie kriegen sie halt nicht mehr, weil der Berater aus dem Dorf halt die Krankenakte nicht angefordert hat. So als Beispiel mal. Also zurück zum Thema. Es ist unterschätzt, dass eine Risikolebensversicherung so viel Schutz bietet für 8,50 Euro. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, die ist nicht ausgeschlossen, die ist aber sehr gering, je nachdem, wie lange die Laufzeit ist. Also sagen wir mal ein Beispiel bis 50, je nachdem, was du, jetzt spielt wieder die Frage, wie groß bist du, wie schwer bist du, wie ist dein BMI, also was arbeitest du, müssen wir Tod bei Beruf mit einkalkulieren, ja, Dachdecker fällt runter, bricht sich das Genick und stirbt, oder nicht. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, nochmal zu verstehen, dass du also von der Rentabilität, wenn das passieren würde, weil jeder sagt, ja, Versicherung muss ich rentieren, ja, muss ich lohnen, da machst du eine Risikolebensversicherung und stirbst einen Tag danach, weil das ist richtig, also durch Zufall, ne? Also nicht vor Erkrankung und dann sterben, weil du kannst wirklich, ich überlege gerade, was kostet denn meine? Ich glaube, 26 Euro liegt aber dem geschuldet, dass die länger läuft und auch die Summe individuell ist. Naja, sei es drum, du kannst das individuell kalkulieren und wirst feststellen, dass eine Versicherungssumme von 300.000 Euro vielleicht, je nachdem wie alt du bist und wie lang der Vertrag läuft etc., vielleicht irgendwo bei 9, 10, vielleicht 11 Euro liegt. Also das ist Wahnsinn. Und jetzt zeig mir mal eine Anlage, wo du 11 Euro bezahlst und am nächsten Tag stirbst du und kriegt die Frau, deine Hinterbliebene oder dein Mann 300.000 Euro und ist all die finanziellen Sorgen auf der Immobilie los, als Beispiel. Also von daher ist Versicherung böse, ich finde nicht. Man muss einfach nur darüber nachdenken, was macht man. Und unterschätzt ist definitiv das Thema Risikolebensversicherung einerseits A, weil du hinten raus das Risiko hast, dass du abgelehnt werden würdest und B, weil du gar nicht kapiert hast bis dato, dass das Ding so günstig sein kann. Ja, deshalb finde ich, ist das so wichtig, anzugehen, gerade wenn man eine Familie hat, weil es ist so günstig und bietet so viel. Dann lass mich überlegen, ich habe zwei, drei Notizen noch gemacht. Ja, genau, das ist auch noch unterschätzt, Berufsrechtsschutzversicherung. Und zwar ist es folgendermaßen beim Berufsrecht, das erlebe ich auch mal ganz häufig, der Arbeitnehmer findet sich halt selbst im Recht und sagt hier, ich verklage jetzt meinen Arbeitgeber. Warum? Weil ich es kann. Und ich habe das Gefühl, lustig, bei Recht und Gefühl ist immer so eine Sache, aber ich bin der Meinung, ich werde das sowieso gewinnen und Verlierer zahlt alles. Das ist ein Druckschluss, denn in der Berufsrechtsschutzversicherung in der ersten Instanz, so nennt sich das, wenn man sich zofft vor Gericht, vom Arbeitsgericht, in der ersten Instanz zahlt jeder seine Partie selber. Und das ist auch häufig unterschätzt, das ist übrigens, lieber Berater, liebe Beraterin, warum, wenn du das nicht weißt, warum dieses Ding so teuer ist, Berufsrecht kostet deshalb so viel Geld, weil wenn der Kunde, die Kundin das braucht, definitiv gezahlt werden muss. Punkt. Ist so. Weil erste Instanz und die meisten, nicht alle, aber die meisten Rechtsfälle, die werden in der ersten Instanz irgendwie verglichen. So, ne? Also hier, du behauptest, du hättest Überstunden, obwohl es keinen Zeitstempel gibt, alles gelogen, erstunken und weiß was ich. Der Arbeitgeber sagt, komm, ich will einfach nur meine Ruhe. Dann sagt sie, ich will aber eine Abfindung von 30.000 Euro. Er sagt, ey, hast einen an der Waffel, ich will trotzdem einfach meine Ruhe. Richter schlägt 10.000 Euro vor, wird gezahlt, fertig, aus, Amen, Ende. So als Beispiel, ne? Das ist eigentlich so gang und gäbe, wie das häufig passiert mit so einem Vergleich, ja? Man will das ja auch nicht öffentlich machen etc. Und man will eigentlich auch einfach nur wieder in Ruhe schlafen, weil bis so ein Gerichtsprozess noch kommt, dauert es irgendwie auch 6, 7, 8 Wochen. Die Zeit bis dahin sind eine Nächte scheiße, weil du vielleicht emotionaler Mensch bist, vielleicht sehr, sehr empathisch, nimmst es mit ins Bett, nimmst es morgens wieder mit raus, nervt, kotzt dich einfach nur an. Deshalb machst du sowas in der ersten Instanz gleich weg. Und was aber jetzt nochmal wichtig ist, jeder zahlt seinen Anwalt selbst. Dann geht es natürlich auch noch vom Streitwert. Wie blöd, wenn du keine Berufsrechtsschutz hast, weil dein Streitwert, der soll ja so hoch wie möglich sein, damit du so vollgestopft mit Geld wie nur möglich rauskommst. So dein Gedanke als Arbeitnehmer in dem Fall. Aber dadurch wird natürlich auch der Kostendruck dann für dich umso höher, wenn du keine Berufsrechtsschutz hast. Ja, ich denke, es ist eigentlich klar, was ich damit sagen möchte. Das ist der Grund, warum das Ding so teuer ist. Und wenn du dich im Recht fühlst, du trotzdem beim Arbeitsgericht erste Instanz deinen Anwalt selbst bezahlen musst, weil dieses Verlierer zahlt alles, gibt's wie gesagt im Berufsrechtsschutz nicht. So, Versicherung 5, die ich auch aus meiner Sicht oft unterschätzt finde, ist eine Auslandsreisekrankenversicherung. Warum? Kostet pro Person 90 Cent, irgendwie ein Euro oder so, je nach Anbieter, im Monat und bietet dir die Sicherheit, dass du im Ausland 100%, ich sage das noch einmal, 100% der Krankheitskosten übernommen bekommst. Jetzt stelle dir vor, du bist irgendwo und dir platzt der Blinddarm und die bringen dich in Spanien, Portugal, keine Ahnung wo, Finnland vielleicht, Skandinavien, sehr, sehr gutes Sozialsystem, ist ein bisschen teurer als bei uns, bringen die dich unter das Messer, operieren dich, behandeln dich, du weißt gar nicht, ob du noch was unterschreibst, Fakt ist auf jeden Fall, nicht alle Leistungen, die dort erbracht werden, sind nach gesetzlicher Gebührenordnung. Und deine Krankenkasse in Deutschland übernimmt dann nur 50% der Behandlungskosten. Ne? Und dann hast du das Problem, das ist eine OP für 20.000 Euro. 10.000 Euro übernimmt zum Beispiel die AOK und die anderen 10.000 Euro nicht. Und wo kommen die 10 her? Richtig, aus deinem Geldbeutel. Kannst du das vermeiden? Ja, mit einer 1 Euro Auslandsreisekrankenversicherung. Da kann ich dann auch echt niemand mehr helfen, der sich darum nicht kümmert. Manche haben das in der Kreditkarte automatisch dabei. Gibt noch einen wichtigen Hinweis. Gerade wenn es um den Rücktransport nach Deutschland geht, da gibt es den medizinisch sinnvollen und den medizinisch notwendigen. Der sinnvolle ist deutlich besser. Das heißt, wenn du sagst, du willst das hundertprozentig klären, dann kümmerst du dich darum, dass du einen medizinisch sinnvollen Rücktransport nach Deutschland organisierst, also über deinen Vertrag, und dass deine Familie mitversichert ist. So, also deshalb werden alle Kosten übernommen, gerade auch insbesondere, wenn du in Länder fliegst, wo halt kein Sozialversicherungsabkommen besteht, wie Nordamerika zum Beispiel, vielleicht fliegst du rüber zur Fußball-WM, dann wirst du feststellen, ja, ruft dich die Krankenkasse an, die Deutsche, wenn du in Amerika was hattest und sagt, danke für die Rechnung, aber mit Amerika haben wir leider nichts zu tun, was Krankenkasse angeht, sind wir raus, und da zahlst du die Party halt selbst, ne? Also deshalb in Amerika ohne Auslandsreisekrankenversicherung ist, ja, also es ist für mich persönlich Zockerei wie im Casino. Es ist schon heftig. Deshalb, das ist aus meiner Sicht extrem unterschätzt, die Auslandsreisekrankenversicherung, weil sie so günstig ist und so viel Schutz bietet. Ja, ich glaube, ich müsste mal in der Schule ein bisschen hier Rabatz machen und alle mal aufwecken. Denken wir mal drüber nach. Dann lass mich gucken. Was hatte ich noch? Genau, Pflegezusatz. Auch noch extrem aus meiner Sicht unterschätzt, und zwar bei folgender Zielgruppe: Kinder. Also die Pflegeversicherung, ich meine jetzt die privat ergänzte, man denkt immer so, ja, das ist ein Thema für ältere Menschen. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich kann man sagen, Pflege ist ein Thema, wo oft alte Menschen oder ältere Menschen ab 60, 70, 80 bewegt. Erstens, weil der Versicherungsbeitrag unfassbar teuer wird, ja, dann redet man drüber, was, das ist so teuer. Oder weil vielleicht Familienangehörige zu pflegen sind im Heim und der Eigenanteil mittlerweile bei 2.500 oder 3.000 Euro liegt. Achtung, ich habe Eigenanteil. Eigenanteil gesagt. Nicht die Gesamtkosten von 5.000 Euro, sondern der Eigenanteil. Und dieser Eigenanteil irgendwie dazu führt, dass du halt das Ganze finanzieren musst und es auch hier wieder, bis du Sozialhilfe bekommst, an dein eigenes Vermögen beziehungsweise das zu Pflegenden dran geht. Ich habe auch gestern irgendwo in im Report gelesen, dass da die Kinder wieder mehr zur Kasse gebeten werden sollen. Kinder müssen erst ab 100.000 Euro Einkommen mitfinanzieren. Das soll auch reduziert werden, glaube ich. Die Politik will das auf 75.000 Euro reduzieren. Dass du dann herangezogen wirst zur Finanzierung deiner Eltern im Pflegeheim. Ja, da sind die auch wieder dran. Ich glaube, gestern habe ich erst was gelesen dazu. Schauen wir mal, was kommt. Das ist auf jeden Fall mein Thema an der Hochschule, wo ich Dozent bin. Deshalb finde ich das super spannend. Aber ja, warum nochmal zurück zum Thema unterschätzt? Warum finde ich das so wichtig? Weil die Kinder dabei so ein bisschen mir persönlich auf der Strecke bleiben. Weil gerade Kinder können natürlich auch pflegebedürftig werden. Und wir haben einen Kundenfall. Ich war vor einiger Zeit wieder in Kontakt mit den Eltern. Und ist aber alles wieder gut, hat sich alles verwachsen. Man hatte aber hier eine BNS-Epilepsie mit Pflegegrad 5, erhöhter Betreuungsaufwand. Kita kostet nicht mehr 500 Euro, sondern plötzlich 850 Euro im Monat, weil erhöhter Betreuungsaufwand etc. Kam viel dazu. Was ich damit sagen will, du kannst deine Kinder versichern, Pflegevorsorge privat ergänzt, irgendwie für 6, 7, 8, 9, 10 Euro im Monat oder was. Also aus meiner Sicht kein Geld. Ne? Warum sage ich kein Geld? Neulich hat einer gesagt, ja, ich muss kurz husten. Sorry, neulich hat einer gesagt, ja, das läppert sich ja alles und so. Oh, so, Achtung, es ist ja alles hier ungeskriptet. Ach, kann ich dir sagen, was passiert ist? Also erstens habe ich einen trockenen Hals, weil ich doch immer ein bisschen Husten habe. Und zweitens war das mein Wecker. Weil nämlich die Börse geöffnet hat, ist jetzt kurz nach 8. Und ich wollte nämlich heute noch eine Aktie nachkaufen. Deshalb wollte ich mir die jetzt gleich nochmal angucken. Muss ich mir schnell den Wecker nochmal stellen auf 8 Uhr. Deutlich überzogen jetzt mit dieser Podcast-Folge. 8.11 Uhr mache ich. Also auf jeden Fall in 6 Minuten aufhören. So. 8 Minuten. Nee, 8.11 Uhr klingelt es wieder. Also dann gucke ich mir den Marktplatz an. So, ja, aber da siehst du, so arbeite ich zum Beispiel. Ich habe am Wochenende habe ich ein, zwei Werte gesehen, wo ich gedacht habe, die sind super interessant. Wahrscheinlich denkst du doch, sag doch jetzt, welcher Wert es ist. Kann ich es machen? Vielleicht als kleine Belohnung, dass du so lange dran geblieben bist. Reddit. Ich schaue mir jetzt gleich die Aktie Reddit an. Ist ja keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung. Ist ja alles nur mein Gedankengut. Ist ja auch der Teaser zu Beginn der Podcast-Folge gewesen. Von daher keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ich persönlich schaue mir Reddit an. Das Unternehmen ist noch nicht so lange an der Börse gelistet. Gab jetzt den zweiten starken Abverkauf. Die Zahlen von Reddit sind aber aus meiner Sicht gut. Die haben irgendwie, ich glaube, unfassbar Millionen Nutzer. Spannendes Geschäftsmodell. Und ja, schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall, Reddit ist die Aktie. Wenn dich das interessiert, mach dann Hausaufgaben. Schau dir den Screener an, schau dir die Werte an. Schau dir die Zahlen an, schau dir die Quartalsberichte an, schau dir die Zahlen year over year an und dann triff eine Entscheidung. Und vergiss den Stop-Loss nicht. So, also, wir waren beim Thema Pflege. Wo habe ich den Faden verloren? Kinder. Ach genau, mit der monatlichen Abo-Geschichte. Viele sagen ja hier Abo und das kostet ja trotzdem alles monatlich Geld und so. Ja, stimmt. Ich denke mir aber auf der anderen Seite, du kriegst ja auch ein bisschen was an Kindergeld. Ich glaube, das sind ja aktuell 150 Euro. So, dann nimm doch einfach 50 Euro und mach einen Top-Versicherungsschutz, dass das Kind bestmöglich von seiner Gesundheit, also Unfall, Krankenhauszusatz, Pflegevorsorge, für 50 Euro im Monat versorgt ist. Also in Ergänzung zu dem, was wir wissen, was sowieso nicht reicht, das Gesetzliche, ergänzt du für 40 bis 50 Euro im Monat einfach ordentlich was. Also so, heult mir bitte nicht die Ohren voll mit, als ist alles so teuer. Ja, du kriegst auch 150 Euro, dann nimm doch einfach ein Drittel davon und kümmere dich drum, dass das Kind ordentlich versorgt ist. Und die 100 anderen Euronen, die nimmst du halt für einen Sparplan oder für sonst was. Also vielleicht habe ich da so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, aber ja, nimm doch das von dem Geld ein bisschen was und kümmere dich darum, dass dein Kind richtig versichert ist. Also deshalb, ja, unterschätzt auch Pflege, weil Kind sehr günstig und sehr gut versichert und man bei Pflege nur an alt denkt und unterschätzt das Risiko bei den Kids. So, und der letzte Punkt, und dann bin ich schon beim Fazit. Hausratversicherung mit Elementar ist auch oft unterschätzt. Warum? Weil wenn die Bude, dein Haus, deine Wohnung nicht bewohnbar ist aufgrund von einem Hochwasser, dann stellt sich ja immer die Frage, ja, wo wohne ich denn eigentlich heute Nacht, wenn mein ganzes Hab und Gut weg ist und das Haus unter Wasser stand und der ganze Boden raus muss und alles muss saniert und renoviert werden für die nächsten 8 Monate. Wo komme ich denn da eigentlich unter? Und deshalb finde ich persönlich es extrem wichtig, darüber nachzudenken. Wo komme ich unter, wenn hier aufgrund von Feuer vielleicht oder aufgrund von Überschwemmung, Rückstau, Hochwasser, ich nicht mehr wohnen kann? Zumindest bis das alles wieder hergerichtet ist von der Gebäudeversicherung. Dann hast du nämlich den großen Vorteil, dass die Hausratversicherung auch die Kosten übernimmt für die Unterbringung im Hotel. Je nach Tarif, wenn du wieder hier so einen 0815-Schutz von Check24 hast, dann vielleicht nicht. Das ist der Grund, warum die eine private Haftpflicht 60 kostet und die andere halt 80, weil die andere private Haftpflicht deutlich mehr bietet. Gleiches auch für die Hausrat. Ja, irgendwo macht sich's ja bemerkbar. Das sind dann die kleinen Details. Und dann hast du die Sicherheit, dass du auch die Kosten übernommen bekommst für die Unterbringung. Wenn du sagst, ja, ist egal, Freunde von mir haben eine Ferienwohnung, die lassen mich da 6 Monate kostenlos wohnen. Hey, ist doch alles super. Es geht ja nicht darum, dass du alles versicherst. Es geht ja nur darum, dass du alles mal durchdenkst und dann eine Entscheidung triffst. Und wenn du sagst, mein ganzes Hab und Gut ist sowieso nur Schrott, würde ich nicht neu kaufen. Und wenn ich was habe, dann fahre ich zu Ikea und richte mich neu ein. Alright, alles gut. Wichtig ist nur, dass du halt nicht anfängst rumzuheulen, bin jetzt ganz direkt in der Aussprache und sagst, ah, das hat mir aber leider niemand gesagt. Weil darum bist du ja bei dieser Podcast-Folge, damit du dir Gedanken machst, was sind die folgenden Konsequenzen, wenn X passiert, dann tritt Y ein und habe ich mir über Y Gedanken gemacht. Und wenn ja und du wägst ab, dann ist doch alles super. Aber das will ich nochmal sagen, letzter Punkt ist genau der, es wird unterschätzt, dass es nicht nur um den Hausrat geht, sondern auch wichtig um Folgekosten, wie zum Beispiel Unterbringung im Hotel oder in der Ferienwohnung, solange die Bude halt wieder hergerichtet wird. Ja, auch das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr unterschätzt wird. Ja, das ist eigentlich so, ich gucke auf die Uhr, gleich klingelt wahrscheinlich wieder der Wecker, aber Wir kriegen das hin oder ich kriege das hin. Das ist so die Zusammenfassung. Das waren heute die 7 Versicherungen, die am häufigsten aus meiner Sicht unterschätzt werden. Ganz, ganz großer Exkurs zum Thema BU. Ja, den wollte ich gar nicht so lange drehen, die Schleife. Aber Berufsunfähigkeit, private Haftpflicht, Risikoleben, Berufsrechtsschutz, weil jeder in der ersten Instanz die Party selber bezahlt. Auslandsreisekrankenversicherung, eine private Pflegeversicherung ergänzend, insbesondere für Kinder. Und letzter Punkt war, wie gesagt, Hausratversicherung mit dem Elementarschutz, weil Elementar ist ein separater Baustein, das ist auch noch eine Ergänzung und hat mit Sturm nichts zu tun. Deshalb braucht deine Hausrat und auch deine Gebäudeversicherung natürlich den Zusatzbaustein Elementarschäden. Aber entscheidend bei dem Punkt waren für mich die Folgenkosten, ja, wie zum Beispiel Unterbringung im Hotel oder im Ferienheim, Ferienwohnung, wie auch immer. Ja, also von daher nicht, also noch wichtig, nicht jede dieser Versicherungsarten ist für alle Menschen gleich. Ja, es kommt immer auf deine individuelle Lebenssituation drauf an, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das sind die Dinger, die häufig unterschätzt werden. Es gibt noch 2, 3 andere, zum Beispiel auch noch der Zinseszinseffekt. Je früher du vorsorgst, desto mehr Geld kriegst du hinten raus, könnte ich jetzt auch noch sagen, ist auch häufig unterschätzt, stimmt, aber ich wollte mich mal jetzt beschränken auf die Versicherungen, die so gang und gäbe sind und auch vor allem mit denen, wo ich zu allen auch 1:1 schon Kundenfälle hatte und auch hier aus der Praxis für dich berichte. So, 20 Minuten waren angekündigt, ich glaube, das waren jetzt, boah, ich habe keine Ahnung, hier läuft keine Zeit mit, auf jeden Fall deutlich mehr, wo auch immer du das gehört hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei, findest du unter Versicherungsritter den Kanal. Schreib mir dein Feedback, würde mich riesig freuen, weil ansonsten, wenn man keine Resonanz bekommt, ist das irgendwann sehr ermüdend. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald, ich freue mich. Mach's gut, tschüss.